Passt euch nicht dieser Welt an. Das war ein Satz, den ich als Jugendlicher öfter gehört habe, von unserem Jugendleiter, natürlich nicht in dieser Gemeinde. Es war in einer anderen Gemeinde. Und als 16-Jähriger habe ich viele Fragen gehabt. Ich habe recht früh angefangen, in der Bibel zu lesen und habe immer wieder Dinge nicht verstanden. Und dann sind es ja nicht immer nur Sachverhalte in der Bibel. Es sind viele Fragen, die ein junger Mensch hat. Darf ich das? Sollte ich es besser nicht tun? Und dann sagte der Jugendleiter immer wieder, passt dich nicht der Welt an. Steht ja da. Das ist die Übersetzung aus der Übersetzung Hoffnung für alle, der Vers Römer 12, Vers 2. Steht ja da. Passt dich nicht der Welt an. Oder die Übersetzung von Martin Luther, und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Die neue Genfer Übersetzung, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Und irgendwann mal konnte ich diesen Vers nicht mehr hören. Ich hatte so eine innere Abneigung, eine Ablehnung. Also ich war ein bisschen distanziert zu diesem Text. Ich wollte diesen Text nicht hören, weil das war so ein Spielverderber-Text. Aber lasst uns mal diesen Text trotzdem heute anschauen. Wir geben diesem Text eine Chance. Und dieser Text ist ja auch der Leittext für unser Jahr 2016. Und ich war nicht ganz unbeteiligt bei der Wahl des Textes. Also, in Römer 12, Vers 2, ich lese aus der Elberfelder Übersetzung, heißt es, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und vollkommen. Das Thema dieser Predigt lautet Erweckung und man fragt sich, was hat Erweckung mit diesem Text zu tun? Und warum schreiben wir uns überhaupt diesen Begriff auf die Fahnen, Erweckung? Viele denken vielleicht an Erweckungsbewegungen. Das haben wir natürlich nicht in der Hand, das können wir nicht initiieren. Aber ein Weckruf darf ein Prediger schon mal machen. Denn der Römerbrief endet mit einem Ziel und vom Ziel her versuchen wir diesen Text zu verstehen. Dann macht es Sinn. Und zwar finden wir das Ziel in Römer 13, die Verse 11 bis 13. Römer 13, da steht, und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf erwacht. Die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut, und die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Also Paulus spricht hier von einem Weckruf, wenn er sagt, es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf erwacht. Geweckt werden will man ja nicht. Das ist ja etwas Unschönes, Unangenehmes. Und viele Schüler ärgern sich darüber, wenn die Mama so gnädig ist und weckt. Aber dann, nach einiger Zeit, sehen sie es doch ein, ja, das war sinnvoll, das war richtig. In meinem Smartphone gibt es mehrere Möglichkeiten, geweckt zu werden. Ja, da gibt es unterschiedliche Melodien und die haben dann folgende Überschriften. Einmal entspanntes Wecken, Vogelgezwitscher, Tagesanbruch, der perfekte Morgen, Morgen am Fluss, entspannter Morgen oder es gibt die Melodie einer Wespe. So kann man auch geweckt werden. Egal was ich eingebe, es nervt, es ärgert. Ich will nicht geweckt werden, vor allem nicht, wenn der Schlaf unterbrochen war. Paulus weckt uns, der Heilige Geist weckt uns, Christus weckt uns. Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der dann sich sagt, du David, ich bin wach. Willst du hier eine Evangelisation durchführen? Ich bin bekehrt. Ich brauche nicht geweckt werden, erweckt werden. Und dann stellen wir fest, dass Paulus zu Christen spricht. In Römer Kapitel 1, Vers 7 sagt er, allen geliebten Gottes berufenen Heiligen in Rom. Tja, wie will man das verstehen? Und da will ich wieder ein Bild malen oder eine Situation beschreiben, damit wir diesen Text auch weiter verstehen und begreifen können. Paulus spricht hier von Nacht und Tag, dunkel, hell, schwarz, weiß. Und wenn man hier genau hinschaut, dann gibt es drei Stationen, in der sich ein Mensch befinden kann. In der Nacht, am helllichten Tag und ein dazwischen. Alle Menschen, die hier auf dieser Erde leben, befinden sich in dieser Phase Nacht. Alle, die schon gestorben sind und bei Jesus sind, befinden sich in der Phase Tag. Nur in dieser ersten Phase gibt es zwei Menschengruppen. Die einen schlafen und die anderen sind wach. Und der Paulus sagt, ihr lebt noch in dieser Zeitepoche, in diesem Zeitalter, aber seid hellwach, lebt als Kinder des Lichts, obwohl ihr noch nicht im Licht völlig gänzlich lebt. Wenn man sich das mal so vorstellt, in der Nacht ist es dunkel, oft dunkel, und dann gibt es immer diesen Moment, naja, das kann man immer runterbrechen, wenn man sich ein Familienleben anschaut. Da gibt es kleine Kinder, die sind dann erschrocken nachts. Es ist dunkel und sie weinen und sind unruhig. Und dann kommt die Mama oder der Papa ins Zimmer und sagt, mein Kind, der Tag kommt noch, es wird bald wieder hell. Du brauchst keine Angst haben. Natürlich macht man den Lichtschalter dann schnell an, dann hat man Licht. Ja. Aber wenn man sich das mal so vorstellt, es gibt eine gewisse Unruhe, eine Angst in dieser Nacht, aber da gibt es Menschen, die wissen von dem Tag, der bald anbricht, und haben diese gute Botschaft. Hey, bald wird es hell. Bald bricht der Tag heran. Ja? Und dann brauchst du nicht mehr dich zu fürchten und dann wirst du wieder Licht haben und du wirst erkennen die Zusammenhänge. Du wirst wissen, wohin du gehen sollst oder wohin du nicht gehen sollst. Ja? Das ist dieses Bild, was Paulus beschreibt. Und wenn er dann sagt, richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, passt euch nicht der Welt an, dann ermahnt er oder ermutigt uns, Jo Hummel hat in seiner Predigt letzte Woche von Ermahnen gesprochen, Paulus ermahnt uns, aber im Positiven, dass wir nicht wieder einschlafen, die wir Christen sind, sondern wach sind und die ermutigen oder die herausfordern, ja, die da in dieser Dunkelheit die Orientierung verloren haben. Das heißt, wir sind Lichtbringer und Zeugen von einem Licht, was noch kommen wird. Und deswegen beschreibt uns Jesus selbst in der Bergpredigt als Licht dieser Welt. Das ist jetzt in der Theorie vielleicht nachvollziehbar. Da stelle ich mir natürlich die Frage, bin ich in meinem Umfeld so ein Evangeliumbringer? So ein Lichtbringer. Ja, wenn Menschen um mich herum Angst haben, eingeschüchtert sind, orientierungslos sind, bin ich da dieser gute Bote, der dieses Evangelium so weitergibt, dass Menschen in dieser Phase Nacht wach werden und erkennen, ja, es ist nur ein vorübergehender Zustand. Wir kommen irgendwann mal ins Licht. Wir wissen von dem Licht. Jesus Christus ist das Licht. Wir zeugen von dem Licht. Aber eins nach dem anderen. Schauen wir uns nochmal diesen Text an. Da steht, und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Es ist der zweite Vers, nicht der erste Vers. Der erste Vers war positiv beschrieben. Also gebt euch hin als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer, so wie Jesus das auch getan hat, hat sein Leben hingegeben. Das ist positiv erklärt. Hier ist es negativ, was man da nicht macht. Im Gegensatz dazu. stellt euch nicht der Welt gleich. Diesen Vers darf man also nicht aus dem Kontext ziehen. Man kann nicht einfach sagen, stell dich nicht der Welt gleich, also gehst du nicht in die Diskothek oder andere Dinge, die man dann dem Kind verbieten will. Das wäre dann zu wenig. Da würde man den Text für seine Maßstäbe gebrauchen oder vielleicht missbrauchen. Also ist es wichtig, diesen Text im Gesamtkontext zu sehen, dass man feststellt, okay, der Text beginnt zunächst erstmal mit der Hingabe. Wir geben uns Jesus Christus hin. Und dann im zweiten Atemzug sagt Paulus, stellt euch nicht der Welt gleich, die sich dem Christus nicht hingibt. Ihr aber gebt euch Jesus Christus hin und dann stellt ihr euch damit nicht der Welt gleich. Also es sind diese zwei Zustände, einmal schlafen, einmal wach sein und beides in dieser dunklen Welt. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, hatte ich schon gesagt, der Welt entsprechend nach einem bestimmten Muster leben wie die Welt oder geprägt sein von der Welt, angepasst sein an die Welt. Dieses Wort kommt nur einmal noch vor in 1. Petrus 1, Vers 14, dieses Anpassen. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten. Es ist schwer zu verstehen, was dieses Wort meint. Aber ich kann mir das eben dann nur so in diesem Tag-Nacht-Tag-Bild begreifen, nachvollziehen. Lebt nicht in dieser Dunkelheit, in dieser Perspektivlosigkeit, lebt im Licht. So geht ihr als hoffnungsvolle Menschen in den Tag, in euer Umfeld. Natürlich habt ihr in dieser Welt viel Grund dazu, unruhig zu sein. Wir noch nicht in Deutschland. Uns geht es gut, aber viele Christen werden verfolgt. Für die haben wir vorhin auch gebetet. Sie haben allen Grund dazu, verängstigt zu sein. Und dann ist das ein Trost für diese Menschen zu sagen, seid nicht gleichförmig dieser Welt, die keine Hoffnung haben, sondern ihr wisst ja von dem Licht, also erhebt eure Häupter, denn die Rettung ist nah. Man spricht in der christlichen Ethik von einer Ethica Viatorum, das heißt, wir sind auf einem Weg, Orientierung auf einem Weg, wir bewegen uns von A nach B. Wir sind noch in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir bewegen uns auf ein neues Zeitalter zu. Und auf diesem Weg gibt es immer wieder Ermahnungen, Ermutigungen und immer wieder diese Erinnerung, hey, ihr gehört nicht mehr zu dieser alten Welt, ihr gehört zu dieser neuen Welt, zu diesem Licht. Wie Marathonläufer beschreibt uns Paulus an einer anderen Stelle. Dann sagt er, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Wir kommen nachher noch zu den Maßstäben, von denen Paulus spricht, aber jetzt hier im zweiten Teil sagt Paulus, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Und das ist eine ganz, ganz gute Nachricht. Hier geht es um eine Verwandlung. Paulus gebraucht das Wort Metamorphose, vielleicht ist der Begriff bekannt in der Biologie, wenn eine Raupe sich verwandelt zu einer Puppe und dann zum Schmetterling, oder man spricht von der Metamorphose des Schnees hin zum Gletschereis, es ist eine Verwandlung. Und dieses Wort gebraucht Paulus, das geschieht mit uns, wenn wir, Vers 1, uns dem Herrn hingeben. Dann werden wir verwandelt. Und dieses Wort wird im Passiven gebraucht. Wir können nichts dazu tun. Ja, und die Elberfelder Übersetzung übersetzt es bewusst passiv, sondern werdet verwandelt. Und achtet mal jetzt in der anderen Übersetzung, ich nenne jetzt keine Namen, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt jetzt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Das ist aktiv. Setzt uns vielleicht unter Druck, oh, wir müssen jetzt lernen, Licht zu sein, wir müssen es einüben. Es geht nicht. Es ist ein Wunder des Heiligen Geistes, diese Erneuerung. Eine andere Übersetzung, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Klingt auch aktiv. Im Griechischen, im Urtext, finden wir eine passive Übersetzung. Werdet verwandelt. Und das ist immer so schwierig zu erklären. Ich glaube aber, und das ist diese gute Nachricht bei diesem Vers, es ist nicht eine Herausforderung an Menschen, wo man mit dem erhobenen Zeigefinger sagt, stell dich nicht dieser Welt gleich. Pass dich dieser Welt nicht an. Sondern erkenne das Licht in dieser Welt, schau auf das Licht, und wer ist das Licht? Jesus Christus. Und in dem Schauen auf Jesus, das haben wir eben auch gesungen, werden wir verwandelt, umgestaltet, sodass unsere Sinne erneuert werden und wir ein völlig neues Verständnis haben, eine neue Gesinnung haben. Und dann ist es plausibel für uns, warum wir Dinge nicht tun oder doch tun. Anders als Menschen, die das Licht noch nicht kennen. Es ist einzig und allein eine gute Nachricht, die wir hier in Römer Kapitel 12, Vers 2 vorfinden. Deswegen ist das eine große Ermutigung für uns, sondern werdet verwandelt. Und da an dieser Stelle stelle ich fest, nicht mein Theologiestudium hat meine Sinne verwandelt, sondern der Blick auf Jesus durch den Heiligen Geist hat meine Sinne verwandelt, verändert. Und das ist schön. Das ist eine gute Nachricht, denn das kann dann jeder erleben. Von dieser Verwandlung lesen wir an vielen Stellen in der Bibel, zum Beispiel die Verklärung Jesu auf dem Berg Tabor. Da wird Jesus umgestaltet. Mose selber kommt vom Berg runter und plötzlich ist sein Gesicht voller Glanz. Er selber merkt das nicht, er hat keinen Spiegel vor Augen, aber das wird ihm gespiegelt von den Mitmenschen. Sie sagen, was ist mit dir passiert? Du bist umgestaltet worden. Die Bibel spricht von einer Erneuerung, einer Umwandlung. Was können wir tun, damit wir verwandelt werden? Das ist immer diese Schwierigkeit, das dann auch dann doch an den Mann zu bringen, ja, wenn man ja nichts machen kann. Das haben wir auch gerade gesungen. Wenn wir am Weinstock sind, dann erkennen wir, dass wir aus uns selbst nichts tun können. Und doch will man ja eine Botschaft weitergeben. Und da steht in 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wir alle schauen auf Jesus Christus und durch das Schauen auf ihn geschieht diese Umwandlung, schreibt Paulus an die Korinther. Was wird da verwandelt? Unsere Sinne. Ja? Anders übersetzt, dieses Wort könnte auch Verstand heißen. Unser Verstand wird verändert. Unsere Vernunft, unsere Gesinnung, unsere Gedanken, unsere Meinung, unsere Absichten, diese werden umgewandelt. Plötzlich hat man andere Überzeugungen. Und nicht, weil ein Mensch einen überzeugt hat, sondern weil Jesus Christus selbst einen überzeugt hat. In Titus 3, Vers 5 wird das nochmal bestätigt. Er, Gott, errettete uns nicht aus Werken, sondern durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Oft hört man in Predigten, dass man Sündenvergebung hat. Gott hat uns gereinigt von den Sünden der Vergangenheit. Aber dass er uns auch erneuert, unsere Denkweise erneuert, das ist spannend. Ja, dass man dann auf einem Weg ist, bei dem man viele neue Dinge erkennt, die durch den Heiligen Geist bewirkt werden. Und so stellt man immer wieder fest, ja, das ist eine absolut gute Nachricht, wenn man sich auf diesen Prozess einlässt. Herr Jesus, gestalte mich um. Ich schaue auf dich. Verändere du mein Denken. Bis jetzt meine ich, dass das so und so sein soll. Ich bin davon überzeugt, dass das und das richtig ist. Das sind meine Maßstäbe. Aber ich bin bereit, dass du mich umgestaltest. Ich gebe mich dir hin als ein lebendiges Opfer. Und stelle dann fest, ah ja, ja, er tut was in meiner Birne, in meinem Denken, in meiner Vernunft. Und das führt dann zur Eigenständigkeit. Dann kann ich eigenständig Entscheidungen treffen. Dann muss mir der Jugendleiter nicht sagen, du darfst das nicht und du darfst das, sondern er sagt, beschäftige dich mit Jesus, gebe du dein Leben ihm hin und dann wirst du umgestaltet und kommst dann in einen Prozess, wo du mehr und mehr verstehen und begreifen kannst, was richtig ist oder was falsch ist. Du bekommst diese neue Denkweise, diese neue Gesinnung. Wenn wir von diesen erneuerten Sinnen sprechen, dann lohnt es sich auch in die Verse vorher zu schauen. Jo Hummel hat in seiner Predigt letzte Woche darauf verwiesen, dass Paulus von Kapitel 1 bis Kapitel 11 das Evangelium ausführt. Er erklärt es ganz detailliert. Und dann endet dieser Abschnitt, diese ersten 11 Kapitel, mit den Versen 33 bis 36, und da kommt einmal das Wort Verstand oder Sinn vor, und zwar der Sinn Gottes. Und lass uns diesen Text mal lesen. Römer 11, Verse 33 bis 36. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn, hier kommt das Wort, erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Jetzt sage ich nicht Amen, sonst meint man, die Predigt ist vorbei. Was formuliert Paulus hier? Er beschreibt hier in diesen 3-4 Versen den Sinn Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der noch viel größer ist. Und auf wen zielt dann der Sinn Gottes? Auf den, zu dem alles hingeschaffen ist, für den alles hingeschaffen ist. Und wer ist es? Der Herr Jesus Christus. Wisst ihr, in den Überlegungen, in der Vorbereitung habe ich mich immer gefragt, was sind die Maßstäbe der Welt und was sind die Maßstäbe Gottes? Wenn jemand mich fragen würde nach der Predigt oder während der Predigt oder vorher, David, okay, wenn du sagst, stellt euch nicht der Welt gleich, richtet euch nicht nach den Maßstäben der Welt, was ist denn der Maßstab der Welt und was ist der Maßstab Gottes? Was ist der Maßstab dieser Bibel? Und da habe ich gerungen mit, hin und her überlegt, was ist der Maßstab? Welchen Maßstab legt Gott an? Welchen gibt er uns mit? Nach welchem Maßstab messen wir uns? Und dann stelle ich fest, dass es an einer Stelle heißt, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge. Das ist der Maßstab. Der Vater hat Jesus erhoben und hat ihn zum Maßstab gesetzt über alles. Und dann kann ich feststellen, und das ist meine These, für uns Christen ist Christus der Maßstab. Wir richten uns nach ihm. Für die Welt ist Christus nicht der Maßstab. Einfach das Gegenteil, nicht. Er ist nicht der Maßstab. Und dann ist es ganz einfach. Entweder Jesus ist alles oder er ist nichts. Entweder wir geben unser Leben ihm hin oder wir tun es nicht. Für uns ist Jesus Christus der Maßstab. Warum wurde Jesus gekreuzigt, obwohl er nichts Böses getan hat? Er hat wirklich nicht gesündigt. Er hat niemanden enttäuscht, oder er enttäuscht vielleicht schon, aber belogen. Beklaut. Warum wurde er gekreuzigt? Einzig und allein, weil er immer wieder gesagt hat, dass er der Maßstab ist. Er ist der Herr. Er ist der König. In der Krippe von Bethlehem lag ein König. Er ist der Maßstab. Und für die einen war das Befreiung. Es war für die einen alles, für die anderen war das ein Ärgernis. Wie kann er sich das anmaßen, der Maßstab zu sein? Und wir lesen aus den Briefen von Paulus, dass er tatsächlich der Maßstab ist. Und so scheiden sich dann die Geister an Jesus Christus. Und so soll Jesus Christus für uns als Gemeinde der Maßstab sein. Es sind nicht Menschen, nach denen wir uns orientieren. Natürlich, sie sind oft Vorbilder. aber Jesus ist unser Maßstab. Wenn ich mich frage, wie sieht eine gute Predigt aus, dann ist Jesus Christus für mich der Maßstab. Und nicht gute Prediger, natürlich, ich lerne viel von ihnen, aber er ist mein Maßstab. Wenn es uns bewegt, wie man Gemeinde baut, wie man Gemeinde ausrichtet, dann ist Jesus Christus unser Maßstab und nicht vielleicht Traditionen. Jesus Christus ist unser Maßstab. Nach ihm messen wir uns. Ich als Pastor messe mich an Jesus. Die Ältesten messen sich an Jesus. Die Diakone messen sich an Jesus. Und so ist es uns wichtig, dass jeder sich an Jesus misst. Und wenn das dann geschieht, was stellen wir fest? Niemand erreicht diesen Maßstab. Wenn wir ehrlich sind, wird niemand von uns sagen können, ich habe diesen Maßstab erreicht. Und dann macht es uns barmherzig, weil jeder dann für sich erkennt, oh ja, da ist noch Luft nach oben. Ich brauche Vergebung. Ich brauche Vergebung. Der andere braucht auch Vergebung. Also begegnen wir einander in Barmherzigkeit, in Liebe, mit dem Blick auf unseren Jesus Christus, der uns eins macht. Das ist dann das Thema, das nächste Schlagwort, zu dem wir dann auch Predigten hören werden. Ich möchte uns daran erinnern, dass das, was wir hier von Paulus ausgeführt bekommen aus Römer Kapitel 2, es ist einzig und allein eine gute Nachricht. Es ist für uns der Maßstab auch in diesem Jahr 2016. Wir werden wissen, dass wir diesen Maßstab nicht erreichen können. Und doch wird es etwas mit uns machen. Wir werden anders einander begegnen. Wir werden nicht auf den anderen herabschauen, sondern einander achten, in dem Wissen, dass wir selbst Vergebung brauchen. Und lasst uns dann Kinder des Lichts sein, die in einer Welt voller Angst und Orientierungslosigkeit eine gute Botschaft weitergeben. Und Ermutiger sind, Friedensstifter sind, weil wir den erkannt haben, der uns sich offenbart hat, Jesus Christus, das Licht dieser Welt. Amen. Ich möchte noch beten und lade ein, dass wir dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Botschaft, die du uns durch den Apostel Paulus weitergegeben hast. Herr Jesus, danke, dass wir nicht uns vergleichen müssen, untereinander messen müssen, sondern danke dir, dass wir uns nur mit dir vergleichen dürfen und dann auch erkennen, ja, dass wir Vergebung brauchen, Herr Jesus. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du mit uns gehst in diesem Jahr. Herr, ich bitte dich, dass du uns immer wieder neu erwächst, dass wir wach werden und dich, das Licht der Welt, neu erkennen und selber zu Lichtern werden in unserer Welt. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns umgestaltest, sodass unsere Sinne erneuert werden. Herr, hilf, dass wir dann immer mehr auch begreifen, worauf es ankommt in diesem Leben und dass wir gute Botschafter werden an deiner Stadt. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns segnest und so bitten wir dich, dass du uns weiterleitest. Amen. Wir nehmen Platz und singen noch gemeinsam ein Lied. Und zwar ist es eine Nachdichtung des Psalms 119. Es ist von einem Leipziger Pfarrer, Cornelius Becker, stammt aus dem Jahr 1602, ist schon etwas älter, aber achtet auf den Text. Vielleicht spricht auch der Herr durch das Lied zu uns.